Wir beschäftigen uns mit den Geboten, mit den 10 Geboten, mit dem Dekalog. Frage: würden Sie die Gebote der Reihe nach aufsagen können? Ja, höre ich. Aber das war nur eine Person, die Ja gesagt hat. Bei den anderen ist es ein verhaltenes Ja. Ich mache jetzt den Test nicht. Aber zum Trost, die normalen Menschen können bis 4. Also wenn du 5 kannst, bist du überm Schnitt. Und 6 natürlich noch besser. Manche bekommen, wenn sie das Stichwort Gebot hören oder Gebote, ein enge Gefühl, weil sie finden, das Leben wird dadurch eingeschränkt, möglicherweise alles Schöne verboten. Ich kenne Leute, bei denen fahren Igelstacheln aus, sobald irgendwelche Anweisungen von oben kommen. Mag man nicht. Hab 4 Kinder, bei denen fuhren auch die Igelstacheln aus. Die neuere Theologie hat sich auch schwer getan mit den Geboten. Sie meint, die Gebote sind das Produkt einer langen Entwicklung. Die Priester stecken dahinter. Die wollten ihre Macht zementieren. Und die ganze Entstehungsgeschichte haben sie dann dazu erfunden. Wie denkst du über die Gebote? Ich möchte heute Morgen meine Gedanken gerne mit dir teilen und dann entscheide, was du damit machen möchtest. Du hast keine anderen Götter neben mir. So lautet das erste Gebot. Und in meinem Kopf sagt es, ist doch Logo, wer so viel erlebt hat mit Gott wie die Israeliten, für den ist das keine Frage mehr. Der kann nie wieder Zweifel haben. Wenn ich die Geschichte weiterlese, kommt sofort ein Fragezeichen. Man vergisst so schnell, was da mal war mit Gott. Sie waren ungeduldig und sie wollten einen Gott zum Anfassen. Haben sie ja dann relativ schnell auch hingekriegt. Kleine Schmucksammlung und die Technik scheint bekannt gewesen zu sein, Infrastruktur auch. Und dann haben sie sich so einen kleinen Apis-Stier gemacht, wie sie ihn aus Ägypten kannten. Wie mag das geklungen haben in den Ohren der Israeliten? Keine anderen Götter neben mir. Sie hatten null Problemo mit einer Auswahl. In Ägypten gab es noch viel mehr. Und jetzt die klare Ansage, keine anderen neben mir. Da fragten sich damals vielleicht die Aufmüpfigen, wieso das denn? Fühlt er sich bedroht? Ist er eifersüchtig? Klingt ja fast wie meine Frau. Wer Gotteserfahrungen kennt, der denkt nicht mehr so. Weil er lernt zu vertrauen. Gott weiß, warum. Er hat Gründe. Er würde mich niemals auffordern, Regeln zu beachten, die keinen Wert haben. Auf ihn hören ist Segen. Mit dem ersten Gebot will Gott uns sagen, dass niemand und nichts sonst im Universum unserer Anbetung würdig ist. Nur der eine, Jahwe, der Gott der Bibel. Er verdient unsere Ehrfurcht und Anbetung, weil er Anfang, weil er Quelle allen Lebens ist. Alles andere ist von ihm abgeleitet. Auch ich als Mensch. Nach dem Verständnis von Juden und Christen hat der Mensch als Ebenbild von Gott einen unschätzbaren Wert. Das ist der tiefe Grund dafür, dass wir das Wörtchen Menschenwürde immer wieder buchstabieren, dass wir in Würde und in Wertschätzung miteinander umgehen. Wir lieben, wir lachen, wir reden miteinander, wir sind kreativ, weil wir mit Gott verwandt sind. Gott allein hat die schöpferische Kraft, Leben in unfassbarer Vielfalt hervorzubringen. Heute Morgen haben wir davon gesungen. Gott ist einfach da. Die Bibel erklärt nicht, warum. Er ist der Lebendige hinter allen Dingen. Er ist der geheimnisvolle Erhalter des Lebens. Er ist der, der sich aber auch zeigt, der spricht, der seinen Menschen ganz nahe kommt. Er ist der, dem diese Welt am Herzen liegt, mit den Leuten darauf, mit den Tieren, mit den Pflanzen. Die Israeliten erlebten das hautnah. Versorgung mit Essen und Trinken, mit Schutz und mit Leitung. Jahwe, niemand sonst. Die meisten werden es gewusst haben. Er ist da, er ist gut, er ist tatsächlich würdig. Ohne ihn sind wir verloren. Die Frage heute Morgen ist, weißt du, wissen Sie das auch? Dass er da ist und dass wir ohne ihn verloren sind. Als Paulus in der Weltstadt Athen ankam, standen da Götterfiguren wie früher die Parkuhren an den städtischen Parkplätzen, wo man so sein Zehnerle reinlassen konnte. Wer mehrere Götter hat, ist klar im Vorteil. Er kann besser erklären, dass es das Rätselhafte und Abgründige gibt. Ein ganzer Götterhimmel, himmlische Verwandtschaft, vielfältig und irgendwo willkürlich und dennoch mächtig und nur durch Opfer zu besänftigen. An einer Stelle war sogar ein Altar für den unbekannten Gott, falls sich da doch noch irgendwo einer versteckte. Und Paulus knüpft genau da an und sagt, ich kenne den, den ihr noch kennenlernen dürft. Es ist der, der in Christus Mensch geworden ist. Es ist genau einer, der euch fehlt. Die anderen bringen nichts, weil sie nichts können. Also nichts mit Polytheismus und nichts mit der Idee, dass alle Religionen ein Körnchen Wahrheit haben und alle das Gleiche meinen. Hey, ihr cleveren Leute von Athen, scheint Paulus sagen zu wollen, sucht nicht die Hilfe an sinnlosen Stellen. Wenn es drunter und drüber geht in eurem Leben, wenn alles davon schwimmt, wenn Schmerz und Enttäuschung ein Loch in deine Seele reißen, dann brauchst du einen, auf den du zählen kannst. Dann brauchst du einen Gott, der wirklich etwas kann, der dir die Wahrheit sagt, der dich ermutigt, der dich herausfordert. Solch ein Gott ist Jahwe. Der beugt sich so weit zu dir herunter, dass er in Christus Mensch wurde. Der wahre Gott hat Augen, die sehen. Er kann tatsächlich über uns wachen und uns schützen. Der wahre Gott hat Ohren, die hören. Er hört, wenn Menschen zu ihm beten, und er versteht sie. Der wahre Gott hat Hände, die helfen und eingreifen, wenn alle menschlichen Möglichkeiten an Grenzen kommen. Er hat Hände, die berühren, die festhalten. Er ist kein totes Stück Holz, Metall oder Stein. Er ist lebendig, dynamisch, kreativ. Er denkt, er fühlt, er hört. Er kommt dir so nahe. Er ist genau der, den du brauchst, um wirklich Mensch zu sein. Und die Frage, die uns das erste Gebot so aktuell damals wie heute stellen möchte, ist die: Betest du wirklich den wahren und lebendigen Gott an? Hat er die Autorität in deinem Leben? Ist er der Chef? Bevor du jetzt schnell Ja sagst, überleg einfach mal kurz mit mir. Wenn du so ganz normal durch die Woche gehst, werkelst, die Tage abspulst, worum geht es da? Wenn der Sonntag rum ist, oder vielleicht gerade jetzt schon, denkst du an Aufgaben, Termine, Gespräche, Zahlen, Verträge, Verantwortung. Okay, und wenn das rum ist, Feierabend. Und woran denkst du dann? An Freunde, an Frau und Kind, an Hobby, an schönes Bier oder Tee oder feines Essen. Merkst du, wenn du so anfängst zu überlegen, kommst du auf die Spur, wo deine Götter sitzen. Wenn du keine anderen Götter neben ihm hast, dann landen deine Gedanken immer wieder bei ihm. Um ihn und seine Wirklichkeit, um ihn und seine Absichten kreisen dann deine Überlegungen. Du sprichst mit ihm, du sagst ihm Danke, du fragst ihn und du liebst ihn mehr als alles. Machen wir noch eine zweite Runde. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr investierst du Energie, Zeit, Hirnschmalz für anspruchsvolle Aktivitäten. Das hat sogar langfristige Dimensionen. Du studierst, du machst eine Lehre, du sparst, du kaufst, du planst. Und erreichst etwas? Wozu? Wozu? Wer soll am Ende beeindruckt sein von dem, was du da machst? Manche sagen, ich will niemanden beeindrucken, ich will nur mich selber beeindrucken. Ich mache, was mir gefällt. Alles andere juckt mich nicht. Was mich motiviert, bin am Ende nur ich selbst. Vielleicht merkst du beim Nachdenken jetzt auch, der Gedanke, anderen zu gefallen, der spielt doch eine große Rolle in meinem Leben. Und wenn du das nicht so ganz schaffst, speckst du da ein bisschen ab und sagst, okay, mir reicht schon, wenn ich nicht negativ auffalle und immer schön geschmeidig stromlinienförmig bleibe. Niemand soll mir eine unangenehme Frage stellen. Was sollen bloß meine Verwandten denken? Oder kreist dein Denken um das Thema Sicherheit? Irgendwo alle Überlegungen davon beeinflusst. Absichern, finanziell. Absichern gegen Krankheit, Keime, Bakterien. Gegen Armut, Altersarmut. Gegen Betrug, gegen Diebstahl, gegen weiß ich noch was. Wahrscheinlich haben wir alle so in Gedanken ein Lebenskonzept entworfen, oft übernommen von Papa und Mama, deren Konzept war auch nicht besser. Du willst aufsteigen, du willst das eine besondere Ding erreichen oder bescheidener, mir reicht's, wenn ich ein netter Kerl bin. Jedenfalls die Frage, was ich erreichen möchte, wird deutlich machen, wo meine Götter sind. Begreifst du, wenn in deinem Leben Gott die Eins ist, dann könnten so viele Sklavereien enden. Eine ganze Menge Seifenblasen entzaubert werden. Du brauchst dich nicht mehr länger einzuschleimen. Du bist für Geldmacher keine leichte Beute mehr. Versicherungsverkäufer verdienen sich an dir nicht die goldene Nase. Aber du wächst in eine Freiheit hinein, die so unglaublich schön sein kann. Im Laufe der Menschheitsgeschichte ist es immer wieder passiert, dass von außen durch andere Machthaber Dinge an die Stelle Gottes gesetzt wurden. Ich erinnere an das Motto, das vor 70 Jahren aktuell war. Das lautete: Du bist nichts, dein Volk ist alles. Das war das Motto der Nationalsozialisten. Deswegen national. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Die bekennende Kirche hat damals von der Bibel her, vom ersten Gebot her, Nein gesagt zum Versuch, Gott durch das Kollektiv zu ersetzen. Leider haben zu dieser bekennenden Kirche nicht unsere Väter gehört. Die ganze evangelikale Welt hat sich in die Hose gemacht. Egal ob Heilsarmee, FEG oder EFG. Und alle haben fleißig mitgemacht, Juden auszusondern, weil der Staat an der Stelle Gottes sich breit gemacht hat im Leben von Einzelnen, im Leben von Gemeinden. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Jetzt buchstabieren wir das einmal vom Wort Gottes her. Was immer sich in dieser Welt absolut setzt, ob Rasse, ob Klasse, ob Volk, ob Staat, ob Partei, ob Natur, vom ersten Gebot her kann das nur als Götzendienst abgelehnt werden. Deshalb ist der absolutistische Staat von großer Angst besetzt vor Bürgern, deren letzte Autorität Gott ist. Das mag er nicht. Leute, die ihr Leben bei Gott festmachen, die ticken anders. Die sind voll motiviert, Gott zu gefallen. Sie haben die Würde ihres Lebens darin erkannt, dass sie Partner Gottes sein dürfen. Eigene Wünsche werden dadurch ja nicht erstickt, aber sie beherrschen nicht mehr. Freundschaften, ja, sie sind wichtig, aber in letzter Konsequenz geht es darum, Gott allein zu beeindrucken. Ihr ahnt es, das ist der Einstieg in eine vielen unbekannte und doch so ersehnte Freiheit. Leute, die ihr Leben bei Gott festmachen, die denken und sagen: Gott, ich weiß, dass niemand mir so zugewandt ist wie du. Ich lebe von deiner Gnade und ich lebe gerne von deiner Gnade. Gott, du gehst aufs Ganze. Das überwältigt mich. Du willst keine kalte Religion. Du bist Leidenschaft und du willst Leidenschaft. Gott, es ist mir dir zu wenig, wenn ich mich nur fernhalte von Götzen. Du möchtest mein Herz gewinnen. Paulus war von diesem Gedanken fasziniert. Christus hat darum sein Leben gegeben, damit ich nicht mehr für mich selbst lebe, sondern dem, der für mich gestorben und auferstanden ist. In meinem Leben gibt es einen Loyalitätswechsel. Die Lebensrichtung ändert sich komplett. Gott, heute, jetzt möchte ich dir ganz gehören. So spricht der Mensch, für den das erste Gebot Lebensrealität ist. Ich möchte nach deinem Herzen leben, dein Geist soll mich leiten. Was du willst, das ist meine Priorität. Im Idealfall, egal was es mich kostet. Ich bin bereit, wo ich dir am besten dienen kann, da möchte ich sein. Wenn Gott wirklich in deinem Leben der Chef ist, dann wird es das höchste Ziel sein, ihm zur Verfügung zu stehen, wie es im Vaterunser so genial formuliert ist. Unser Vater im Himmel. Und dann? Geheiligt werde dein Name. Ja, was denn sonst? Das ist meine Passion. Dein Reich soll kommen. Was sonst? Das ist meine Vision. Dein Wille geschehe. Was sonst? Das ist meine tiefe Überzeugung, dass das das Beste ist. Wisst ihr, wer die kürzeste Erklärung des ersten Gebotes geschafft hat? Mit M fängt er an. Und mit Martin Luther hört er auf. Martin Luther. Er hat im kleinen Katechismus die Gebote erklärt. Und die Erklärung des ersten Gebotes lautet ganz schlicht: Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Kürzer und besser geht eigentlich nicht. Und wenn wir so die Gedanken jetzt abschließen, merken wir, es ist schon sinnvoll, dass dieses Gebot am Anfang steht. Denn es muss eine Grundsatzentscheidung getroffen werden. Solange wir nicht anerkennen wollen, dass wir falschen Göttern gedient haben und nicht loslassen, bleiben wir in der Sackgasse. Deshalb kann die Bibel sagen, alle Weisheit, alle Lebenskunst, alles wirklich Gute, wirklich Schöne, wirklich Heilsame beginnt mit der Ehrfurcht vor Gott, mit dieser Grundweichenstellung im Leben. Gott statt Götzen. Genau an diesem Punkt will uns das erste Gebot führen, dass wir unser Herz prüfen. Und wofür brenne ich? Wen will ich beeindrucken? Was ist mein oberstes Ziel? Ist der wahre Gott wirklich der Chef meines Lebens? Lass uns ein paar Augenblicke mit diesen Fragen still sein, diesen Fragen vor Gott sein. Und dann gib ihm deine Antwort.